Auf eine historische Aufholjagd folgte ein ernüchterndes, aus Werder-Sicht torloses, aus Gegner-Sicht leider nicht, Heimspiel. Und das Hoch aus dem Hoffenheim-Spiel wurde quasi wieder runtergezogen. Ich fühle mich besonders hochgezogen, weil ich mit Matthias Althoff endlich wieder über Werder Bremen sprechen
ja.
darf.
Geil, hallo Lars Liefer, ich freue mich auch so semi. Ich freue mich sehr, mit dir über Werder Bremen zu reden. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich über zwei sehr großartige Erlebnisse reden durfte. Und aufgrund des Feiertages nehmen wir leider jetzt erst auf und können nicht direkt nach dem Hoffenheim-Spiel aufnehmen, weil da war ich wirklich traurig, dass wir nicht aufnehmen konnten. Ich hätte richtig gerne einfach nochmal meinen Hype mitgenommen, weil ich das wirklich so geil fand. Da reden wir gleich noch darüber. Und ja, bin deswegen jetzt ein bisschen nicht mehr ganz so gehypt, auch weil es jetzt schon das Spiel jetzt auch ja schon drei Tage her ist. Und es ja auch nicht so super gut ausgegangen ist. Jo. Wie geht's dir? Wie hast du das, machen wir es mal chronologisch, wie hast du das Hoffenheim-Spiel erlebt, verkraftet und wie ging's dir dabei?
Ich habe gelernt, ja, ich bin Werder-Fan, weil ich dieser Gemütszustand, der an so einem Jojo hängt, der ist sehr stark zutage getreten. Ich habe echt nach dem 3:0 habe ich gedacht, wie kann es sein? Was ist das für eine Scheiße? Will ich mir das wirklich geben? Und ich glaube, ich habe auch ein paar Minuten irgendwie so mit dem Gedanken gespielt, tatsächlich auch auszuschalten, weil ich keinen Bock hatte. Aber ich habe nebenbei irgendwas anderes gemacht, sodass das gerade nicht so vordergründig meine Beschäftigung war, Fußball zu gucken, sondern so ein nebenbei quasi eher. Und dadurch habe ich aber, also natürlich guckt man ja trotzdem die ganze Zeit hin. Und dann kam die rote Karte und dann dachte ich, boah, geil, wenn jetzt schnelles Anschlusstor fällt, wie auch immer, dann wird es ja noch spannend irgendwie, weil das ja noch super früh ist im Spiel. Also voll geil, dass diese drei Tore so früh gefallen sind und die rote Karte dann auch so früh kam. Da ist dann ja noch genug Zeit über die 90 Minuten, wirkt Überzahl vielleicht besser als wie gegen Dortmund oder so. Mhm. Genau, und dann ist ja auch genau das eingetreten, dass dieser Anschlusstreffer ja auch relativ wenig mit Überzahl zu tun hatte, sondern so ein Tor aus dem, also so ein irgendwie ist er da reingekullert Tor geworden ist.
Ja, ja.
Und das passt ja perfekt und plötzlich war ich komplett hyped und das, was sicherlich ja noch gefüttert wurde dadurch, dass er da dann plötzlich aufgespielt hat. Aber so schnell kann es gehen von ich schalte die Scheiße gleich aus zu Alter, hier ist noch alles drin, alles ist wieder auf. Und das war natürlich beeindruckend, dass das auch tatsächlich in Sinsheim so passiert ist.
Ja, absolut. Ja, ging mir tatsächlich ähnlich. Ich war an dem Wochenende bei meinen Eltern und habe ultra viel Fußball konsumiert. Obwohl, ich habe ultra viel erste Bundesliga konsumiert, das muss man doch im Rahmen noch halten, aber ich dachte mir irgendwie halt auch voll geil, so Sonntagabend dann noch so auf dem Sofa hängen, dann noch so Werder gucken können nach an so einem richtig schönen Tag, dachte mir so, ach, eigentlich ist voll schön jetzt so, dass man das jetzt noch so mitnehmen kann, dass man dann nicht diesen Samstags 15:30 Stress. Nein, aber dieses Sonntagabend, so Wochenende ausklingen lassen, vielen dachte ich, ah, richtig Bock auf Fußball, jetzt Werder. Und dann wirklich nach, was waren es, 12, 13 Minuten, ab wann stand schon 3:0. Das war ja schon, ich war halt wirklich auch kurz davor zu sagen, komm, ich schalte das einfach aus, mache irgendwas anderes so. Ich gucke gerade nach, es waren 12 Minuten, genau. Dann stand schon 3:0 für Hoffenheim. Und ich war auch wirklich, dachte, das kann doch nicht angehen, ey. Ich hatte doch eigentlich so eine geile Saison gespielt. Hoffenheim irgendwie so mega, mega schlecht drauf gewesen. Ich habe mich so ultra gefreut. Kramaric ist irgendwie verletzt gewesen schon oder krank gewesen, glaube ich. Der hatte irgendwie grippaler Infekt oder sowas, weiß ich gar nicht. Schon in der Europa League ausgefallen, dachte mir, geil, Kramaric, so der Einzige, der da irgendwas kann. fällt auch aus, hab ich da so richtig drüber gefreut. Und dann kommt dann hier Bülter an und macht dann direkt zwei Tore und das war schon richtig so, ach nee, komm, das kann doch nicht angehen. Und ich hatte tatsächlich auch immer diese Hoffnung, ich glaube, ich bin da eh ja relativ optimistisch, dass es das so, ja, heute verlieren wir hier nicht und nicht gegen Hoffenheim kommen, rappelt euch zusammen, wir kriegen das schon irgendwie hin. So, aber so richtig das Gefühl war dann doch irgendwie bei mir nicht da. Und dann aber diese 18. Minute, das durch die rote Karte, das hat einfach wirklich so alles geändert. Und da war ich so, komm, das kriegen wir echt noch irgendwie hin. Zumindest wenn wir untergehen, dann zumindest nicht so mit einem 7-0, sondern wenn, dann verlieren wir vielleicht halt 3-2 oder sowas. Aber dass man zumindest noch irgendwie zeigt, okay, wir haben da noch irgendwie eine, wir können uns noch irgendwie aufraffen, wir haben da noch so eine Motivation, um irgendwie das Ding noch zu drehen. Jo, und dann hat man das Ding einfach gedreht und dann hat man das Ding
ganz einfach
3-4 gewonnen. So einfach war es. Weil es wirkte ja, also muss man halt wirklich sagen, es wirkt dann überraschend einfach. Also halt so ein glückliches Kullertor und dann macht halt Jens Day seinen ersten Dreierpack. Auch alle Tore halt ja irgendwie dann doch relativ einfach. Also ich fand's, wir können das vielleicht ganz so einmal so abhaken. Ich fand tatsächlich, die Gegentore alle halt deutlich zu einfach. Das ist ja irgendwie auch klar, wenn du nach 12 Minuten 3-0 hinten liegst. Ich fand da Malatini auch wirklich nicht gut in vielen Phasen, dass er sie doch einfach sehr leicht so abschütteln lässt. Aber generell war das halt natürlich einfach richtig, einfach komplettes Abwehrdesaster. Ich weiß gar nicht, ob du da, möchtest du da mehr drauf eingehen oder haken wir das damit ab?
Da wir auch gerade zwei Spiele zusammen besprechen, möchte ich auf was eingehen. Mhm. Und zwar, ja, die Tore sind ja voll einfach gefallen und ich habe gerade die Highlights extra nochmal aufgemacht, damit ich auch die richtigen Dinge erzähle hier. Mhm. So, das dritte ist zum Beispiel irgendwie so, das war ja von außen reingebracht und dann sind irgendwie Dinge passiert, das ist quasi
Pech, so eine kommen.
Genau, so ein bisschen wie das erste von Werder, wenn man so will. Also wird da so rumgestochert und durch Zufall kriegt einer den aus der Drehung dann am Torwart auch vorbei. Das erste darf irgendwie halt so auch nicht so richtig passieren. Da will ich gerade gar nicht so krass drauf eingehen. Das können wir gleich gerne machen. Worauf ich eingehen will, ist dieses zweite, was...
Ja,
ich weiß nicht, das habe ich so sauer gemacht. Wie kann das passieren, dass Bülter da so billig, der ist ja kein Cristiano Ronaldo
oder
so.
oder kein Jens Day.
Oder kein Jens Day. Naja, das scheint für den gar kein Problem zu sein, sich an Jung vorbei zu dribbeln und dann abzuschießen. Ja. Jetzt ist es so, dass bei Jung ist, glaube ich, in den letzten Monaten schon mal irgendwo so eine Aktion gab, weshalb mich das, glaube ich, so ein bisschen sauer gemacht hat. Und dann ist es jetzt das Spiel gegen Freiburg, wo Doan, glaube ich, einfach auch einmal so ein bisschen aufdreht und Jung einfach nicht hinterherkommt und es schafft, den Schussweg zuzumachen am Ende. Da mache ich mir jetzt schon ein bisschen in die Hose, was ist, wenn Gegner jetzt immer öfter diesen einen Spieler haben, der ein bisschen ins 1 gegen 1 gehen kann und dann wird gesagt, hier, geh mal auf unsere rechte Seite und wenn du mal auf Jung zuläufst, dann tu es einfach.
Ja.
Wobei man natürlich auch sagen muss, das Tor von Freiburg, ich glaube, Friedl fälscht ihn noch so leicht ab, dadurch kriegt Zetterer ihn nicht. Dennoch kommt der Abschluss ja zustande, weil Jung es nicht schafft, den Schussweg vernünftig zuzustellen. Das war eine Parallele, die mich halt zurückerinnert hat, die ich sehr, sehr schade fand.
Ja, vor allem, ich finde es beim zweiten Tor von Bülter noch ein bisschen, irgendwie nervt mich das, weil ich denke, wenn du halt, also ich hätte natürlich, im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer, ne, aber ich meine, der Bülter, der wird doch eh nach innen versuchen zu ziehen, weil wenn er halt noch mehr Richtung Tor geht, ist da halt Zetti direkt, das heißt, er wird ja eh versuchen, irgendwie nach innen zu gehen, dass er sich da einfach so einfach abschütteln lässt, ist wirklich, also ich hab beim Tor noch gedacht, hey, da muss doch irgendwas passiert sein, das kann doch nicht so einfach passieren, weil eigentlich fand ich jetzt Jungs Leistung doch eigentlich in den letzten Wochen, Monaten, Saisons, I don't know, als da linker Innenverteidiger, fand ich jetzt eigentlich nicht schlecht. So, und dann, dass man sich da von Bülter so abschütteln lässt, das fand ich halt schon doll. Ich habe echt im ersten Mal wirklich gedacht, da muss noch irgendwie was passiert sein. Eigentlich müsste da genauso, wie es beim Freiburg-Spiel war, irgendwie so ein Friedelfuß oder da halt nicht, weil gesperrt, aber irgendein Fuß dazwischen gewesen sein, weil ich fand, es wirkte zu einfach.
Ja.
Das passte natürlich auch dann eh generell zu diesen ersten paar Minuten von Werder, weil da eh alles zu einfach wirkte, aber so, also das ist dann halt schon zu billig, dass man sich einfach dann so abschütteln lässt. Aber ich hatte generell das Gefühl, dass irgendwie Hoffenheim so billig mit so einfach nur so Körpertäuschung oder halt so Schusstäuschung irgendwie durchgekommen ist. Und das, also war bei allen Toren irgendwie sowas dabei. Das ist irgendwie, Ja, also man war da auf jeden Fall nicht ganz hellwach, man war nicht so schnell auf dem Fuß, um da irgendwie drauf zu reagieren. Und das fand ich halt schon in allen Aktionen eigentlich irgendwie sehr, sehr peinlich. Und beim, ja, beim Freiburg-Spiel, ich meine, der haben wir das Tor eigentlich auch schon recht abgegrast, ne? Mhm. war jetzt natürlich nicht der super beste Schuss, so, aber trotzdem, ich meine, in einer ähnlichen Situation kann da halt trotzdem ja ein guter Schuss bei rumkommen. Er ist ja da ja trotzdem relativ gut positioniert und eigentlich ist der Abschluss schlecht, relativ auf dem Torwart. Zati geht schon so runter, weil den Ball eigentlich relativ einfach aufnehmen kann. Ja, dann kommt Friedel zurück, stellt den Fuß da leider leicht rein und der Ball geht ja wirklich nur minimal am Zati vorbei, ja, weil er ja damit rechnet, dass der Ball halt eigentlich gut aufnehmbar ist. Deswegen alles sehr schade, dass es so, ja, dass es halt so passiert ist. Ich glaube, Friedel meinte auch im Interview, das ist eigentlich ein typisches 0-0-Spiel und ich fand, so fühlte es sich auch die ganze Zeit an und dann kommt da so ein unglückliches Tor bei rum. Aber irgendwie war es auch fast schon zu erwarten, weil beide Teams jetzt nicht so wirklich so dominant waren. Da muss eigentlich irgendwie ein Fehler bei rumkommen, damit da irgendwie ein Tor fällt. War es leider halt ein Bremer Fehler, der zum Tor geführt hat.
Aber ich finde, noch mehr zum Spiel hätte halt so ein richtig offensichtlicher Fehler gepasst, ja. So ein Fehlpass vom Torhüter in die Füße des Stürmers oder sowas.
Ja, genau.
Der ihn dann nur einschiebt. Ja, genau. Das hätte dazu gepasst, weil ich auch das Gefühl hatte, dass natürlich gab es noch, es gab die Grifo-Chance an den Pfosten, es gab eine Agus-Riesending. Beides hätte gut und gerne reingehen können. Aber ansonsten hatte ich das Gefühl, dass das Spiel jetzt nicht von etwas von Dingen geprägt war, an die man sich erinnern würde.
Ja. Oder so. Ja, absolut. Ist halt irgendwie schade, weil ich Freiburg an sich ja halt also sind natürlich einfach ein starkes Team so und ich glaube, wenn mir vorher jemand gesagt hätte, okay, ist nur 1-0, ich sag, ja, okay, geht auch noch irgendwie klar. So, ne? Also ich hätte da tatsächlich mit gar nicht so viel gerechnet. Ich weiß nicht, dass die Übermannschaft sind, ne? Aber so, ich finde jetzt ein 1-0 ist sowas, was ich nachher, wenn wir die Saison irgendwann mal wieder rekapitulieren, werde ich da wahrscheinlich nicht mal mehr einen Gedanken dran haben.
Denkst du,
ah ja, 1-0 verloren, naja, schade, nächstes Spiel. Und dann haben wir, ah krass, gegen Wolfsburg haben wir wieder gewonnen oder so. Also es wird, glaube ich, kein Spiel sein, was irgendwie so spannend ist. Und das ist halt irgendwie krass, dass wir davor halt dieses super spannende Hoffenheim Spiel haben, wo ich mir die Highlights bestimmt 4-5 Mal angeschaut habe und alles an irgendwie Content dazu aufgesogen habe, was irgendwie ging. Und dann ist dieses Freiburg-Spiel war wirklich für mich so, ah ja, schade, naja, was geht jetzt? Und dann war dann, also das ging für mich einfach so durch, weil es irgendwie, ja, halt dann in keiner Weise irgendwie spektakulär war und auch in keiner Weise irgendwie super gut. Ich glaube, man kann dann tatsächlich eher da sogar, was die Offensive angeht, wahrscheinlich relativ viel Schlechtes sogar daraus ziehen, dass wir halt in einem Spiel davor irgendwie super easy, natürlich auch gegen eine Hoffenheimer Mannschaft, die jetzt natürlich nicht gerade in Topform spielt, da die 4 Tore machen und gegen Freiburg fiel uns dann doch nicht so viel ein. Ja, am Ende schickt man alles, was man irgendwie auf der Bank hat, was irgendwie das Tor mal getroffen hat, schickt man irgendwie aufs Feld, sogar in Oliver Burkham wieder nach, ich glaube, was waren es, 400 irgendwas Tagen oder sowas, spielt er wieder ein Spiel für Werder. Aber ja, hat leider auch nicht das Entscheidende gebracht, aber ich habe schon gemerkt, als er gekommen ist, dachte ich mir so, ah, das wäre natürlich auch jetzt richtig geil, wenn man den irgendwie mal wieder schicken kann. Das wäre auch nicht so das super Spiel, um dann jemanden zu schicken, wenn Hoffenheim Freiburg 1-0 führt und da ja eigentlich auch nicht so viel Bedarf haben, da irgendwas anbrennen zu lassen. Aber ich habe gedacht, das wäre natürlich jetzt eine geile Story, wenn wir da irgendwie doch nochmal das Weiser irgendwie einen Pass da durchschickt, falls er halt auch überhaupt auf dem Platz war. Aber dass dann Berg plötzlich doch noch so Flashbacks von diesem einen Dortmund-Spiel hochholt, dass es dann hätte wieder sein können. Aber sollte leider nicht so sein.
Ich habe mich in dem Moment auch sehr gefreut, aber habe mich gefragt, das ist doch überhaupt nicht das Spiel dafür gerade.
Ja, genau. Also, ja.
Das passt überhaupt nicht. Aber es gab diese eine Aktion. Hatte, wie viel Ballkontakt hatte Berg? In meiner Wahrnehmung hatte er 2 und das war, glaube ich, eine Annahme. Und dann hat er so aus der Drehung eine richtig geile Flanke eigentlich in den Strafraum gehauen, wo ich noch kurz dachte, hey, vielleicht passiert da was. das bei mir dann doch noch hängen geblieben. weil das natürlich auch klassisch Werder gewesen wäre, wenn jetzt ausgerechnet Berg wieder funktioniert. Dann fordern alle monatelang, dass Berg spielt. Aber er kriegt keine einzige Spielminute.
Nee, keine Chance. Laut Understat hatte er sogar einen Schuss, ich habe den gar nicht mehr auf dem Schirm und konnte das in Highlights überraschenderweise auch nicht sehen. und hatte aber auch nur einen Expected Goals Wert von 0,06, also auch wirklich zum Vergessen. Aber generell ja, das Offensivspiel in diesem Fall. wie gefällt dir Weiser vorne? Das haben wir jetzt ja zweimal gesehen, dreimal gesehen, weiß ich gar nicht, wie häufig das wir jetzt schon gesehen haben. Genau, dass Weiser halt nach vorne geht, Agu auf rechts und Köhn auf links. Wie stehst du dazu?
Ich find's schon cool. Also es ist ja schon so, dass Weiser bringt Ideen mit. Weiser sieht auch Dinge, die andere nicht sehen. Oder ich erinnere mich, war es gegen Hoffenheim oder wo war das? Da hat er so einen heftig geilen Hackentrick gemacht, der aber sofort einen krassen Raumgewinn erzeugt hat, der super bewusst und überlegt war. Das sind schon Dinge, die auch ein Schmied nicht macht, einfach, der sonst voll diese Rolle einnimmt. Deswegen finde ich es irgendwie geil. Ich finde es geil, weil man so auch Köhn ermöglicht, der das ist auch einfach so ein geiler Spieler, der nochmal ganz anders ist als Weiser und Agu, finde ich. Das war mir nicht so bewusst. Ich dachte, man holt sich quasi den dritten Spielertyp dieser Art, was ich voll unterschrieben hätte auch. Ich meine, auch Agu und Weiser unterscheiden sich, aber halt, es ist auch so ein schneller Flügeldings, aber der ist ja nochmal auf einem anderen Level schnell. Und der hat ja auch heftigst Bock auf das 1 gegen 1. Weiser macht das ja quasi, ich habe das Gefühl, Weiser macht das sehr überlegt, wann er ins 1 gegen 1 geht. Da lese ich irgendwie auch schon Erfahrung, da lese ich irgendwie Erfahrung raus. Agu möchte gerne, aber es klappt nicht so richtig, deshalb spielt er den Ball auch manchmal ein bisschen hektisch weg. Und ich würde auch nicht sagen, dass bei Köhn das jetzt schon makellos geklappt hat oder so, aber der hat so heftig Bock, ins 1-1 zu gehen. Der rennt da quasi ja schon hin und guckt sich um, wen er anlaufen kann, damit es losgeht. Und er rennt vor allem generell. Also ich habe halt richtig Bock, so ein Spieler sorgt immer für Chaos irgendwie auf dem Platz und ist einfach irgendwie geil. Deswegen finde ich, dass diese Weiser-Verschiebung das halt ermöglicht, ist halt was Cooles. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn dieser eine Stürmer sich mal festspielen würde, dass es dann wieder zurückrotiert irgendwie und dann Agu oder Köhn halt weichen müssen. Weil dann halt wieder, weil, also da.
Also wenn Jin mal praktisch auch wieder zurück ist, ne? Dass wir auch das Tempo vorne wieder haben.
Ja, genau. Und Jin mal in der richtigen Form natürlich. Wer weiß, wie lange das dauert. Weil ich würde behaupten, das ist auch das, was halt Werder gerade fehlt, warum Stay ein Dreierpack macht und man dann zu Hause gegen Freiburg gar nicht trifft, mal wieder, also zu Hause mal wieder nicht trifft. Liegt, glaube ich, schon auch daran, so dass ich mir vorstellen kann, dass es immer noch ein temporäres Intermezzo ist, weil natürlich auch ein Agu kein Weiser ist, wiederum. Also die Weiser kann auf der Seite manchmal nochmal ganz andere Aktionen starten.
Ja, das finde ich nämlich auch, dass ich das natürlich geil finde, wenn er vorne ist und da hoffentlich ein paar Punkte macht, weil ich ihn auch in meinem Kickbase-Team habe. Aber ich finde auch, ich habe manchmal das Gefühl, er ist dann halt doch ein Tick zu weit vorne, was ich natürlich dann geil finde, wenn er dann so einen Stürmerverschnitt irgendwie spielt. Aber dadurch fehlt er halt auch in diesem, einfach in der Kreativität, um halt eine Chance überhaupt aufzubereiten. Und da hat man halt mit einem Schmied, der auch eigentlich gerade ganz gut in Form ist, jemanden, der das halt kann, aber sonst fehlt ja halt so ein bisschen dieser kreative Impact, den man sonst halt irgendwie über die rechte Seite mit einem Weiser und halt auch im Zusammenspiel mit einem Schmied halt hinbekommt. Und ich finde, das fehlt dann halt natürlich dadurch, dass er dann halt sich ein bisschen weiter vorne orientiert, einfach in diesem kreativen Schaffensraum irgendwie dann. Fand trotzdem so ein paar Aktionen halt so richtig geil, auch so irgendwie beim Hoffenheim-Spiel, ich lasse gerade die Highlights laufen, sie ist genau in dem Moment, als ich drüber reden möchte, wo er irgendwie den Ball angespielt bekommt, irgendwie mit rechts annimmt und direkt mit links abschießt, das fand ich so geil. Und der macht natürlich, der macht super Spaß vorne und da freue ich mich auch voll drauf, da mehr von ihm zu sehen, aber dafür fehlt mir dann eigentlich so ein bisschen dieser kreative Impact und solange wenn ich plötzlich doch irgendwie eine bessere Ideenfindung irgendwo herzaubern, woher auch immer, weiß ich nicht, ob ich da so hundertprozentig Fan von bin, aber wie du halt schon gesagt hast, das ermöglicht halt, dass wir einen schnellen Köhn haben und halt auch einen Agu, der endlich mal mit seinem richtigen Fuß flanken kann und nicht immer so irgendwie mit links irgendwas versuchen will oder immer noch auf rechts rüberlegen will. Und das, ja, haben wir schon, glaube ich, ein paar Mal besprochen, dass es halt nicht so schockt, und so haben wir eigentlich dann daraus das Beste aus beiden Welten. Nur ich hätte gerne einfach dieses bisschen kreativere irgendwie im Zentrum. Jetzt fehlt ja leider auch ein Lean, der ja eigentlich auch extrem stark war in den Wochen davor. Ja, der macht vielleicht auch so ein bisschen was dann damit aus, weil ich fand zum Beispiel auch ein Alvero jetzt nicht so überzeugend tatsächlich. Also hatte so ein paar Aktionen, die ich geil fand, weil ich, wie ich auch schon häufig dachte, wenn er spielt, ich finde es so krass, wie dynamisch er ist für seine Größe, aber man hat trotzdem so ein bisschen gemerkt, ah, so richtig drin ist er halt auch noch nicht. So, und das wurde ja auch schon oft angemerkt, und das hat man leider jetzt doch gesehen, dass er leider nicht dieser Lean-Ersatz ist, auf den ich halt doch gehofft habe, aber ja, hoffen wir mal, dass nach der Länderspielpause, die ja schon wieder ist, das ist so unglaublich, dass der da wieder fit ist und dass wir gegen Wolfsburg dann ihn wieder sehen können.
Ja, ich glaube auch, dass bei Lean bestimmt noch was passiert, bei Alvaro noch was passiert, allein, weil mein Eindruck letzte Saison in Kurzeinsätzen war besser als jetzt zum Beispiel. Also ich glaube, dass da noch irgendwie was zu holen ist. Aber man muss ja auch sagen, Lienen ist sehr schwer zu ersetzen, europaweit. Denn ich hatte gesehen, ich bin unangenehm häufig mittlerweile einfach auf Transfermarkt und nutze das als Newsportal. Ich weiß nicht genau warum, ich kann das nicht vollends begründen. Aber
ich finde das gar nicht so überraschend. Das ist ja eigentlich voll die gute Seite, oder nicht?
Ja, aber ist halt auch von Springer, ne? Also, ja. Deswegen habe ich kein reines Gewissen dabei. Auf jeden Fall, da gibt es ja auch sowas wie den Reiter aktuelle Marktwertdiskussionen. Und da habe ich dann einfach mal reingeklickt aus ein bisschen Langeweile, als Lean da aufgetaucht ist, weil sein Marktwert, glaube ich, von 7 auf 9 oder so erhöht wurde.
Ja.
Und dann hat er ein User dort zusammengetragen und er hat gesagt, hier, Marktwertveränderung voll okay, mit 9 Millionen ist es halt noch kein, vielleicht fehlt auch noch ein bisschen so der Goal-Impact, weil er nämlich spielerisch, also mit dem Ball, noch nicht den Impact hat wie andere gute, starke Mittelfeldspieler, aber eben gegen den Ball einer der besten Europas ist, nämlich in folgenden Statistiken. Er gibt 3,09 Tackles pro Spiel ab, was die Prozentzahlen, die jetzt folgen, sind immer das quasi das Quantil, also besser als x Prozent aller Mittelfeldspieler in den europäischen Top 5 Ligen. Also zweite Liga und Co. zählt nicht rein, nur England, Italien, Spanien, Frankreich, Deutschland. Ich hoffe, das waren 5. Und er macht 3,09 Tackles pro Spiel. Das ist besser als 92% aller dieser Mittelfeldspieler. 1,95 Interceptions Ballgewinne pro Spiel. Und das ist schon besser als 97%, was ich krass finde, weil gerade dieser Interceptions Ballgewinne ja auch unheimlich wichtig sind und wir, glaube ich, häufig vermisst haben. Und da kommen mir 1,95 ehrlich gesagt voll wenig vor.
Ja.
Aber dass es so krank viel besser ist als die fast alle Mittelfeldspieler in den Top 5 liegen, ist krass. 1,77 Blocks pro Spiel, besser als 90% aller Mittelfeldspieler, und 2,82 Clearances, also clearende Aktionen pro Spiel, das ist besser als 98% aller Mittelfeldspieler. Also völliger Wahnsinn eigentlich, diese Statistiken. Wobei man natürlich sagen muss, habe ich noch gedacht, diese 90% klingen super viel, weil die so ein Drittel des Mittelfelds jedes Vereins sind ja Spieler, die kaum spielen oder so.
Ja. Halt,
man müsste da nochmal vielleicht die Spieler abziehen. Aber trotzdem sind das ja sehr beeindruckende Statistiken. Und witzigerweise hatte ich das nämlich gelesen, nachdem ich ein längeres Gespräch darüber geführt habe, dass diese Sechser-Diskussion ja einfach verschwunden ist, irgendwie mit Lean. Und das ist ziemlich beeindruckend.
Ja, nach all diesen Jahren Qual ist es dann doch geschafft, jemanden irgendwie zu haben. Nehme ich am Anfang auch, ich glaube, es gab auch Phasen, wo ich dann doch ein bisschen, meine Hoffnung auf so einen richtig stabilen Sechser dann doch irgendwie nicht ganz so, meine Wünsche wurden, glaube ich, nicht ganz so erfüllt und jetzt halt einfach komplett zufrieden. Ich finde den so geil, ich habe da so viel Spaß dran. Und ja, hoffe deswegen sehr, dass wir ihn gegen Hoffenheim einfach wieder, ach Mann, warum reden wir über so viele Vereine, die nicht Werder sind, gegen Wolfsburg wieder dabei sein wird. Weil das tat mir dann doch schon ein bisschen weh, dann dieser Ausfall und dann irgendwie auch zu sehen, dass wir dann, ja, fand ich auch halt nicht so eine richtige Alternative hatten. Das habe ich vor dem Spiel auch schon, glaube ich, zu dir gesagt. Ich glaube nicht, dass ein Skelly ihn dann so einigermaßen ersetzen kann und ja, so war es dann im Endeffekt auch nicht, auch wenn natürlich jetzt das Freiburg-Spiel jetzt nicht so das Allerschlimmste dafür war, ne? Also ich glaube, da gibt es diverse Spiele, wo das deutlich deutlich ausschlaggebender gewesen wäre, wenn dann so Lien fehlt. Freiburg war da ja auch halt nicht gerade so in der Torlaune, deswegen war das ja auch irgendwie okay. Aber wer weiß, was passiert wäre, wenn, ne? Hätte Fahrradkette. Ja. Das wäre wohl passiert. Ja, naja. Ich gucke gerade, wir haben jetzt eigentlich nur über die Gegentore von Werder geredet. Eigentlich, natürlich ist ja gegen Freiburg jetzt nicht viel passiert. Wollen wir noch über die Tore von Hoffenheim reden oder ist das nicht mehr so relevant für dich?
Werders-Tore gegen Hoffenheim.
Werders-Tore, genau. Ja.
Ja, können wir gerne machen. Also es gab, willst du anfangen? Es gab diese Ecke, wollte ich sagen.
Genau, das wollte ich sagen, weil das fand ich richtig geil. Ich habe mich richtig doll darüber gefreut, dass es, glaube ich, tatsächlich die gleiche Ecke zweimal gab und die beides mal sehr gefährlich war. Einmal halt sogar irgendwie durch dieses Stochertor von Malatini, der halt nach den 12 Minuten dachte, jetzt spiele ich mal einfach ein heftig geiles Spiel und mache dann halt irgendwie eine super fast Notbremse, aber doch noch geil Ball getroffen Aktion, macht ein auf der Linie klären Aktion und dann noch einmal die Toraktion, also richtig nice. Aber mir hat die Ecke eigentlich richtig gefallen, weil ich musste da direkt an zweite Liga denken, noch damals wäre da gegen Schalke, als man Schalke damals noch Tabellenführer auch zu Hause, also auf Schalke gewonnen hat, und da auch zweimal so eine kurze Ecke gespielt hat und die halt geil verwandelt hat. Und so war es jetzt ja auch mal wieder, weil Duxch Ecken immer noch nicht so ein großer Fan davon, aber so ein bisschen Abwandlung zwischendrin fand ich dann halt schon richtig geil. Und dann, dass da halt auch noch ein Tor raus entsteht, fand ich richtig schön und würde ich eigentlich ganz gerne mal ein bisschen mehr sehen, ein bisschen mehr Varianz drin. Ich glaube, jetzt gegen Freiburg war es ja auch so, dass der Mann ein paar Ecken getreten hat. Die fand ich eigentlich sogar auch besser als die von Duxch und war dann wieder genervt davon, dass, glaube ich, Duxch die Ecken von links draußen noch gemacht hat und dem Mann die von rechts, aber naja, das war ja trotzdem endlich mal eine Ecke nach langer, langer Zeit. Weiß ich nicht, ob das stimmt mit nach langer Zeit, aber endlich mal wieder eine Ecke, die reingegangen ist und endlich mal wieder eine coole neue Variante. Fand ich schön. Hat mich sehr gefreut.
Ja, gut, dass du das ansprichst. Ich fand es nämlich auch interessant, dass der Mann plötzlich die Ecken dann getreten hat, die ich auch ganz geil fand. Blablabla. Grundsätzlich hab ich schon das Gefühl, dass die Ecken auch von Duxch ein bisschen besser geworden sind. Was, glaube ich, sich noch nicht so krass in Zahlen niederschlägt. dennoch habe ich das Gefühl, da ist irgendwie was passiert, aber gleichzeitig habe ich mich auch geärgert. Ich glaube, es gab gegen Freiburg wieder einen Freistoß, der schon relativ weit weg war, sodass ich mich schon geärgert habe, dass er den wirklich direkt versuchen wird und dann setzt er selbst den noch in die Mauer. Da war ich dann ein bisschen pisst, dass selbst bei so einer Entfernung haut er den in die Mauer, wo er eigentlich überhaupt erstmal ein bisschen an Höhe gewinnen müsste. Blablabla, bla, bla, jetzt habe ich abgelenkt von Malatinis Tor. Zweiten Tor schon für Werder.
Ne? Zweiten Tor, ja, genau. Ja, hatte ja sonst, wie gesagt, ne, eigentlich ja dann doch ein paar sehr geile Aktionen, die, ja, trotzdem weiß nicht, ich fand, natürlich muss man trotzdem irgendwie kritisch sein, dass die ersten paar Minuten natürlich scheiße waren, aber dann konnte das für das in anderen geilen Aktionen wieder wettmachen, die man sich wahrscheinlich dann eher erinnert, als dann diese, also ich hoffe, dass man dann eher die schönen Aktionen in Erinnerung behält von diesem Spiel und nicht so diese 12 Minuten einfach als kurze Überraschung, dass das Spiel schon um 17:30 startet und nicht um 17:45 und dass man deswegen ein bisschen geschlafen hat. Genau, dann hatte man
Ich will gerade noch einen eleganteren Übergang, nämlich wir haben gerade über Duxch kurz gemeckert, aber dann hat er ja eine butterweiche Flanke geschlagen. die auch so typisch Duxch, richtig lange, fällt mir jetzt gerade richtig auf in den Highlights, der Ball ist ja ewig unterwegs, also wie kann man einen Ball so langsam, aber trotzdem präzise reinschlagen, das ist schon sehr beeindruckend und Steele ist schon verhält sich da ja auch wie so ein kranker Stürmer, dieses kurze Abwarten ja. und dann die zwei Schritte hingehen, die ihm einfach den Höhenvorteil, glaube ich, verschaffen. Wobei ich halt als, wäre das andersrum passiert, wäre ich ganz schön sauer auf die Verteidiger. Wie kann das passieren, wenn man da steht? Das wirkt wie so ein FIFA-Glitch.
Ja, absolut. Vielleicht können wir auch beim Kopfballtor bleiben, weil das ist ja eigentlich fast schon, kann man sich, glaube ich, auch als Hoffenheim-Fan über das vierte Tor aufregen, weil da war ja auch einfach krass, dass Weisers Flanke natürlich auch butterweich reinkommt und ums der herum sind, glaube ich, irgendwie vier Hoffenheimer und er kommt trotzdem halt easy peasy an den Ball, da, also um ihn herum mit wirklich ja ganz schön ordentlich Abstand und dann kann Weiser einfach diese Flanke butterweich da reinschlagen, ums der herum ist niemand, er muss sich nicht mal anstrengen, diesen Ball dann irgendwie reinzuköpfen, das war auch schon, also das war einfach schon peinlich verteidigt in dieser Situation. Ja. Deswegen, also abwehrtechnisch dieses Spiel ist wirklich auch kein Highlight.
Das stimmt, aber mir ist auch sturmtechnisch was Gutes aufgefallen. Und das hatte ich beim Hoffenheim-Spiel öfter das Gefühl und auch gegen Freiburg meine ich zumindest diese Tendenzen wiedergesehen zu haben, nämlich dass Werder wahrscheinlich auch durch in der Ermangelung eines klaren Zielstürmers, solange Kike Topp sich noch entwickeln muss, zurzeit versucht, diesen Strafraum krank zu überlagern bei Ballbesitz. Und wenn man da reinspielt, das fällt, finde ich, schon auf. Und beim Ausgleich, beim 3-3, ist Agujak in den Strafraum gelaufen. Und eigentlich war es ein sehr schneller Spielzug, muss man sagen. Mhm. Und kurz bevor Ste dann den Ball reinschlagen konnte, waren 1, 2, 3, 4, 5 Werder-Spieler im Hoffenheimer Strafraum. Also das war ja auch viel Glück, falls sich noch alle dran erinnern, weil der Ball von Agu war eine gute Idee, aber irgendein Hoffenheimer grätscht da noch zwischen, so dass der Ball dann sehr hoch springt. Und im Prinzip könnte man auch sagen, es ist Glück, dass Ste den Ball dann vor die Nase kriegt und einfach nur reindreschen muss. Aber es ist eben kein Glück mehr, wenn du halt diesen Strafraum so sehr mit deinen Spielern überlagerst. Und bei diesen 5 Leuten, da könnte man sogar 6.
Muss einfach der Ball irgendwo zu einem kommen.
Genau, und da muss man quasi auch noch 6 draus machen, weil Köhn zum Schluss noch einläuft. Und das bei einem Konter, ne? Also es war ja ein Ballverlust ursprünglich, der sehr gut erarbeitet wurde. Und das meine ich öfter jetzt gesehen zu haben bei Hoffenheim und auch manchmal gegen Freiburg, da halt eben unerfolgreich. Aber das ist natürlich auch ein gutes Mittel, wo man quasi diesen Stürmer so ein bisschen ersetzen kann und wodurch dann den Mittelfeldspieler auch öfter treffen. Ich hoffe, dass man das weiterhin macht und auch effektiv einsetzen kann. Und es funktioniert wahrscheinlich auch besonders gut dann, wenn man so jemanden wie Lienen hat, der gerne Interceptions tätigt und damit so eine Konterabsicherung personifiziert.
Ja, absolut. Ist ja auch so ein bisschen eigentlich wie das dritte Tor von Hoffenheim, ne? Eigentlich ist dann prallt die eigentliche Flanke irgendwie ab und dann fällt er doch noch irgendwie vor dem gegnerischen Spieler vor den Fuß, dass er da einfach irgendwie reinkommen kann. So, deswegen fand ich es irgendwie war so eine schöne Story, dass halt das 3-0 und das 3-3 irgendwie gleich fällt. Ja, oder war es 3-3, ja, ne? Eigentlich, ja, ne? Jo, das heißt, uns bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass man die super Torgefahr vom Hoffenheim-Spiel eher mitnimmt als die super Torflaute gegen Freiburg. Geht es ja nämlich in die Länderspielpause rein. Ich habe einfach heftig keinen Bock. Ich habe so Bock auf Werder, ich habe so Bock auf Bundesliga und es ist schon wieder Länderspielpause. Das geht, naja.
Ich finde es ein bisschen gut, weil Lien ja jetzt raus war. Veljkovic könnte dann wieder ein bisschen zurückkehren. Jin Ma wird näher dran sein und man wird sicherlich dieses Nicht-Tore, zu Hause keine Tore schießen, schon auf dem Plan haben und da irgendwie dran arbeiten. Deshalb finde ich es als Fan natürlich kacke, weil Länderspielpause ist einfach langweilig, aber so aus Werder-Sicht würde ich das gerade halbwegs willkommen heißen sogar.
Ja, verstehe ich. Verstehe ich leider auch. Irgendwas wollte ich dazu, aber ich habe schon wieder vergessen, was ich erzählen wollte. Ich habe gerade versucht, irgendwas nebenbei zu gucken. Zu Jinma, wann der eigentlich wieder zurückkommt. Hast du das auf dem Schirm?
Niemeyer hat sich da jetzt gerade zu geäußert, heute oder so, dass der.
Genau, der meinte, dass er auch Zeit braucht, ne?
Genau, aber es geht gerade wieder los, ne? Dass er so ein bisschen rum.
Startet ab heute das Outdoor-Lauftraining, hat er gesagt. Das wollte ich nämlich nachgucken und dann habe ich dabei gedacht, vielleicht finde ich da auch noch die die abgeschätzte Wiederkehrzeit. Aber ich weiß nicht, wann das sein wird.
Wir müssen, wenn du nicht, willst du noch über die Spiele reden?
Ich glaube, ich wäre durch.
Cool, dann müssen wir nämlich noch Kicktipp nachholen. Jo. Dort haben wir am für Werder eigentlich ganz geilen Spieltag, am fünften Spieltag nämlich, also als man 4-3 Hoffenheim geschlagen hat, da hat Ilka Green White uns alle abgehängt mit 19 Punkten. Vielen Dank zum Spieltagssieg dort. Wir hatten 10 und 11 Punkte. Und am vergangenen Spieltag, den sechsten Spieltag, hat Viriel mit 13 Punkten den Spieltagssieg. Oh, krass, nur 13 Punkte.
13 Punkte.
Das muss ein echt. Es war auch ein komischer Spieltag, oder?
So ja.
Ein paar weirde Sachen passiert. 13 ja. Punkte haben gereicht für den Spieltagssieg. Wenn ich hier runter scrolle, sehe ich mich mit 7 und dich mit 4 Punkten.
Krass. Oh Gott. Aua.
Insgesamt ach, ja. Auf Platz 1 Stand jetzt ist Theo mit 86 Punkten.
Ja, Glückwunsch, Glückwunsch. Wir sind ja noch relativ jung in der Saison und wenn ihr seht, wie schlecht wir tippen, könnt ihr uns auch alle auf jeden Fall noch easy peasy überholen unter kicktipp.de/hmbh. Könnt ihr teilnehmen und euer Fußballwissen zur Schau stellen. Genau, dann hören wir uns zum Vorbericht irgendwann nächste Woche erst. Das ist ja leider Länderspielpause, wie diverse Male schon erwähnt. Und bis dahin wünschen wir euch eine wunderbare Zeit und bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss.